So stelle ich mir das vor. Also, dass die Leader sich ihre Leute suchen. Ich nenne das dann immer so einen kreativen Bereitschaftsdienst.
Du
Du musst
musst
halt
da
da sitzen
sitzen
am
am Platz.
Platz und schon mal da sein und dann hoffen, dass dich ein Lied aussucht.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sitzen zusammen in der Hamburger Neustadt, wie immer oder wie meistens. Und ich habe mich mal wieder gefragt, warum machen wir das Ganze eigentlich? Warum reden wir über Kultur? Warum verdienen wir unser Geld mit Dingen, die offensichtlich eigentlich in Krisenzeiten nicht sonderlich gefragt sind? Und glücklicherweise sitze ich zusammen mit zwei Hamburgerinnen, die dazu mit die schönsten Sätze in sehr wenigen Worten formuliert haben, die ich gelesen habe in den letzten Monaten. Meine Podcast-Kollegin Stefanie Lottermoser hat gesagt, Kultur ist emotional systemrelevant, hat mir sehr gut gefallen, ist sehr kurz und knackig, bringt es auf den Punkt. Und unsere heutige Gästin hat auch einen tollen Satz gesagt, nämlich Kultur ist eine körpernahe Dienstleistung, weil sie dem Herzen nahe geht. Das hat Anna Depenbusch gesagt. Hallo Anna.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich möchte überhaupt nicht über dieses furchtbare C-Wort, nur über das Thema reden. Und du hast auch in vielen Podcasts und Interviews und so schon darüber geredet. Man kann darüber reden, können wir machen, wenn es dir lieb ist. Aber wir können auch gerne einfach über Musik reden. Dazu bist du hier. Auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die nette Einladung.
Weil du ja im Vorfeld uns schon gesagt hast, du würdest auch gerne gar nicht so viel über Musik reden, sondern zum Beispiel, was war das? Astrophysik? Zum Beispiel
ja,
oder Mathematik?
Ja, also ich bin ja den Naturwissenschaften sehr zugetan und das ist ein großes Hobby von mir, aber wir dürfen natürlich auch über Musik reden. Aber es gibt ein kleines Jazz-Trauma und ich befürchte, dass ihr es jetzt in diesem Podcast ausgraben werdet. Das steht mir natürlich jetzt bevor.
Ein Jazz-Trauma?
Ja.
Wodurch wurde das denn ausgelöst?
Wir müssen uns daran passen.
Okay, wir machen das ganz langsam.
Aber Anna, du erinnerst dich, wir haben E-Mails ausgetauscht und da habe ich schon angedroht, dass es ein Quiz gibt, ein Jazz-Quiz. Deswegen kommt jetzt eine beinharte Frage, nämlich, wer ist der beste Trompeter? Und du darfst nicht Miles Davis sagen.
Von dem Quiz wusste ich nichts, um das mal kurz einzuwerfen.
Es ist ja auch kein Quiz, es ist ja deine Meinung eigentlich. Wer würdest du sagen, wer ist der beste Trompeter?
Thomas Buhorn, weil der bei euch im Podcast war.
Richtige Antwort. Thomas von Meute. Super Antwort.
Da gibt es auch kein richtig und falsch bei dem Quiz.
Nö.
Das ist eine neue Kategorie, die du gerade erfunden hast.
Das ist eine neue Kategorie eingeführt.
Das Quiz. Wer ist der beste Trompeter?
Genau, weil es auch immer, weil du so verpönt bist unter Journalisten, darfst du eigentlich nie sagen, es ist der Beste. Und das
ist ja auch im Musikbereich.
Ist ja auch bescheuert. Unmöglich. Ich finde es ja auch total bescheuert. Aber manchmal sind ja so plakative, einfache Aussagen auch schön. Manchmal möchte man ja Sachen verkürzen.
Dafür gibt es dann zum Beispiel ja die Mathematik, wo Dinge einfach ausgerechnet werden. Dann hat man ein konkretes Ergebnis.
Ja.
Und ist das was dich daran begeistert, dass das sowas Fassbares in Anführungszeichen ist?
Es ist ja gar nicht fassbar und das ist der Zauber. Also es gibt ja auch so Unschärfen in der Mathematik und in der Mengenlehre gibt es unfassbar poetische Bereiche. Also zum Beispiel gibt es unterschiedlich große Unendlichkeiten. Und wenn du dir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ich staune. Also es gibt abzählbare und unabzählbare Unendlichkeiten. Und das begeistert mich. Es ist eine unfassbar poetische Sprache.
Das klingt toll. Da habe ich tatsächlich
abzählbare Unendlichkeit, das klingt echt gut.
Wir verabreden uns jetzt nochmal für heute in einer Woche. Ich muss mich nochmal neu vorbereiten auf das Gespräch.
Ich habe natürlich sämtliche Interviews mit Anna Depenbusch gelesen, die es gibt auf diesem Planeten in der Vorbereitung. Und in einem dieser Interviews sagst du auch den schönen Satz, auf meinem Nachttisch liegen nur Physikbücher. Ist das noch so?
Ja.
Echt?
Ja.
Zum Einschlafen so.
Ja, also genau. Ich schlafe dann halt auch sehr schnell ein. Also das passiert dann schon. Aber ja, ich lese das gerne. Aber auch nicht so komplizierte Sachen. Also es gibt da ja so in der Kosmologie oder auch so ein bisschen so Teilchenphysik, da gibt es einfach schöne Sachen. Und keine Ahnung, also jetzt war ja irgendwie diese Sachen mit dem schwarzen Loch, mit diesem Foto von dem schwarzen Loch. Und da gibt es ja auch so Begriffe, zum Beispiel Ereignishorizont. Da denke ich auch, es ist einfach ein knaller Wort. Das ist ja sozusagen das, was hinter dem schwarzen Loch passiert, wo man denkt, das ist wie so ein Türsteher. Da ist so eine fette Party im schwarzen Loch drin, aber man kommt nie drüber hinweg, weil du kommst über diesen Ereignishorizont nicht hinaus. Finde ich toll. Also mich inspiriert das.
Ja, wir sind, Steffi und ich sitzen hier so ein bisschen mit offenen Mündern und sind so, Hoffentlich kriegen wir was halbwegs Qualifiziertes dazu gesagt.
Stimmt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Weil ich habe auch gesehen, ich glaube, du bist zumindest der einzige Mensch, dessen Instagram-Account ich kürzlich verfolgt habe, der am Tag der Zahl Pi etwas gepostet hat. Ich wusste gar nicht, dass es einen Tag dafür gibt. Insofern, ja. Ich freue mich auch immer, wenn ich was lerne. Und das fand ich sehr faszinierend.
Ja, und das Foto, was ich da gepostet hatte, das ist an der Oxford University gewesen. Ja. Und zwar auf dem Mathematischen Institut. Und da gibt es halt einen Mathematiker, der ja jetzt auch einen Nobelpreis gekriegt hat, Roger Penrose. Und der hat sich so mit sehr abstrakten Formen beschäftigt. Mhm. Und das fand ich toll.
Genau. Hattest du auch mal erwogen,
das beruflich zu machen? Um Gottes Willen. Nee, ich habe da auch null Talent.
Ich hatte auch gelesen, dass du selbst von dir gesagt hast, dass du in der Schule in Mathe jetzt auch nicht besonders gut warst.
Nee, mich interessieren auch wirklich die poetischen Aspekte und nicht die Formeln und wirklich das Ausrechnen. Das kann ich nicht. Aber es gibt spannende Bereiche und die inspirieren mich einfach irgendwie.
Wir stellen dich gerne vor. Anna Depenbusch in 30 Sekunden. Bitteschön.
Anna Depenbusch kam 1977 als Tochter frankophiler Eltern in Hamburg zur Welt. Sie spielte schon als Teenagerin in Bands und arbeitete als Schauspielerin, dazu als Sängerin für Künstler wie Udo Lindenberg, ehe sie ein Jazzgesangsstudium in Berlin begann. 2005 erschien ihr hochgelobtes Debütalbum, verortet zwischen Pop und Chanson. Privat interessiert sich die Liedermacherin für Physik, Quantenmechanik und Mathematik. Über die Künstlerin Anna Depenbusch heißt es, sie sei eine poetische Geschichtenerzählerin und eine Meisterin der Brüche. Ihr Album Echtzeit, Anfang 2020 auf eigenem Label veröffentlicht, erreichte die Top 30 der deutschen Popcharts.
Vielen Dank, Felix. Da haben wir sie wieder, die Naturwissenschaft, aber eben natürlich auch die Poesie. Dieses Jazzstudium, ist das das Trauma?
Das ist das Trauma. Das ist das Trauma, ja. So ist es.
Ja.
Ich kann nicht drüber sprechen.
Ich habe irgendwo noch gesehen, ein Semester, das ist natürlich wirklich nicht so viel.
Ich habe auch auf deiner Homepage in einer Zeitungskritik des Hamburger Abendblattes über deinen Tourstart 2011 gelesen, dass du keine verkappte Jazzsängerin bist. Insofern ist das Trauma ja vielleicht dann gar nicht so schlimm.
Nein, ich hatte... Sollen wir da jetzt echt schon drüber reden?
Nee, wir können es auch noch aufschieben.
Nein, aber ihr seid ja ein Jazz-Podcast. Irgendwie müssen wir dann ja auch
darüber reden. Ja, aber wir fassen ja Jazz immer ganz groß. Wir müssen ja immer erklären, nein, Jazz heißt nicht vier alte Männer, die rumstehen und ewige Soli spielen, sondern Jazz ist halt funky und vielseitig.
Also, ich finde ja, wie Helge Schneider so an diesen Jazzbegriff rangeht, das finde ich ja toll. So dieses irgendwie, man hat da so einen Improvisationsmuskel in sich, so einen Jazzmuskel, und der ist dann sehr flexibel, der kann immer reagieren und so. Und von diesem Jazzmuskel halte ich sehr viel. Also dieses flexibel sein, spontan sein, eigentlich aus Sachen, die einem begegnen, was machen. Es ist ja auch so eine Resonanzerfahrung, dass man denkt, was höre ich? Ah, das fällt mir ein und so. Das finde ich toll.
Nils Landgren sagt dazu Körperintelligenz. Den hatten wir vor ein paar Wochen im Podcast.
Ja, sehr schön.
Genau, also es geht ja darum, auch vielleicht manchmal Dinge so ein bisschen lockerer anzugehen, eben nicht alles so, wie es auf dem Papier steht, zu machen. Wenn man so Jazz versteht als Improvisation, das Leben, die Musik improvisieren, dann klingt es ja erstmal so ganz locker und so ganz, auch wenn natürlich viele Jazzer so wahnsinnig viel üben und so, aber vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Vielleicht behaupten die das auch alle nur.
Dass sie viel üben?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin da nicht dabei.
Eine große Illusion. Das stimmt, die üben gar nicht.
In Wirklichkeit ist es so, dass wie viele meinen, dass wir einfach alle irgendwas machen, sobald wir auf die Bühne gehen. Das ist richtig. Endlich ist das Geheimnis gelüftet worden.
Genau.
Aber
oh
ich
Gott,
finde,
das wird mir noch nachhängen.
Dass ganz vieles, was in deiner Musik passiert und was du auch schon in Interviews formuliert hast, tatsächlich in so einen für mich erweiterten Jazzbegriff passt. Ich meine, auch auf deinem neuen Album Echtzeit, auch in dem Titelsong sprichst du ja auch davon, dass man improvisiert, dass man das Echte hervorbringt. Und da bin ich schon völlig fein damit, dass man das dann auch in diesen großen Bereich zählt, wo es auch einfach um Neugierde geht und um Sachen rauszufinden. Mhm. Und insofern, und ich habe mich so gefreut, dass du deine neue Platte in den Emil Bull Studios als Direkt-Vinyl aufgenommen hast, weil ich das so ein, also es ist ja quasi so die Königsklasse des Albumaufnehmens, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also, und das passte einfach auch zu diesem Albumtitel und dieser Prozess. Und es war halt auch klar, wenn es da irgendwie Unregelmäßigkeiten oder Fehler gibt, die kommen dann da drauf. Ja. Und das fand ich auch eine tolle Botschaft, irgendwie zu sagen, weißt du was, irgendwie, ist eine Momentaufnahme und genau so ist das Leben. Ja. Dieses immer schön polierte ist halt dann auch schnell langweilig.
Ja. Und das passt, finde ich, ja sehr gut zu Jazz. Also, weil da passiert ja, ich meine, da passiert auf der Bühne unter Umständen jeden Abend was anderes, wenn man eine Tour mit dem gleichen Programm spielt und das ist dann halt auch so.
Ja, und ich habe deine Platte auch gehört und habe da aber auch sofort, habe ich Jazz-Referenzen im Kopf gehabt, das ist ja immer so, jeder hat andere Referenzen, aber der Titelsong ist so ein richtig toller Blues, da dachte ich so, es gibt wahrscheinlich auch so Blues, so Akkorde, so Improvisationen, die Keith Jarrett gespielt hat, die ganz in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Ich mag ja am liebsten den gospeligen Keith Jarrett und nicht den ganz romantischen. Bei Nimm ich zurück dachte ich, glaube ich, sofort an Randy Newman. Also das sind ja auch Leute, die zwischen Pop und Jazz stehen, wo man auch nicht so richtig sagen kann, was ist das irgendwie?
Cool. Oder? Ich nie drauf gekommen. Nee, super, dann bin ich Jazz.
Du bist Jazz, yeah.
Ja, nein.
Also, du hast auch einen Chansonpreis bekommen. Chanson ist ja auch ohne Jazz quasi kaum denkbar.
Ja, wir kriegen das alles schon hingebogen und hingestemmt, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das, was mich einschüchtert, ist halt wirklich so eine Virtuosität. Und ich weiß nicht, ich hatte halt auch so, also ich wollte ja Jazzsängerin werden und war sehr inspiriert von Ella Fitzgerald oder auch Billie Holiday. Die fand ich ganz, ganz toll und habe die auch ganz viel gehört. Und ja, hatte dann irgendwie Abi fertig und wollte dann Aufnahmeprüfung machen und habe mich dann an der Hans Eisler in Berlin beworben und es hat dann auch geklappt. Und dann war es aber doch alles ganz anders. So, ich weiß auch nicht. Also es hat irgendwie so das, was ich mir vorgestellt hatte, hat nicht zu dem gepasst, was dann sozusagen eigentlich so das der Stundenplan war.
Die Lehrinhalte haben dir nicht so zugesagt?
Es war im Grunde eigentlich so der Fokus auf dem Gesang. Es war alles sehr, sehr clean und sehr auch amerikanisch, fand ich. Aber so gar nicht so oldschool-amerikanisch, sondern irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mich da gar nicht so wiedergesehen. Und ich wollte auch also auch so Sachen auf Deutsch singen, das war keine Option. Und auch Sachen mal selber schreiben mit eigenen Texten, das war auch keine Option. Ich hatte mir was anderes vorgestellt und war dann sehr hin und her gerissen zwischen, okay, du hast jetzt diesen Studienplatz bekommen, worüber ich mich unfassbar gefreut hatte, weil ich auch dachte, also ich hatte halt auch Lust so auf dieses Umfeld, weißt du, so im Studium Leute kennenlernen, ja. Bands machen, Arrangements machen, Vocal Ensembles, wo man so mehrstimmige Sachen singt, da stand ich total drauf. Und dann hat es einfach nicht gepasst. Und aber das habe ich dann auch sehr schnell irgendwie für mich so entdeckt, dass ich dachte, nee, es ist es nicht.
Muss ja nicht. Also ich meine, ist ja gut. Also für viele ist das ja auch gut. Und du hast ja so viele Jobs gemacht. Es gibt ja auch in vielen Interviews steht ja, was du hast irgendwie Gemüselaster gefahren. Das ist wahrscheinlich auch so eine Story, die einfach gut klingt irgendwie. Oder hast du das wirklich länger gemacht?
Ja, das habe ich zweimal gemacht.
Okay, so nicht so oft.
Also sagen wir in zwei Lebensphasen. Ah, okay. Genau, also es gab einmal direkt nach der Schule und dann auch nochmal später. Nee, es war, ich fand das total toll, weil dann morgens auf dem Deich fährst und dann das Gemüse abholst und das dann in der Stadt verteilst. Und ich fand das immer sehr, irgendwie meditativ. Also ich habe mir da viele Gedanken gemacht und habe da letztendlich dann ja auch gedacht, okay, ich will irgendwie auch eigene Sachen machen. So, das ist eigentlich auch auf so einer Tour dann, habe ich das dann so für mich gewälzt, so mit den Karotten hinten auf dem Laster und dann zu überlegen, was will ich eigentlich machen, womit will ich Geld verdienen, also so existenzielle Fragen.
Ja.
Aber das Schöne, da beobachtet man bestimmt, bei so einer Tätigkeit beobachtet man ja auch ganz andere Abläufe und die Menschen um sich herum ganz anders. Und das ist ja auch was bei deiner Musik sehr klar nach außen tritt, finde ich, dass du viel beobachtest. Du sagst ja auch, die meisten Songs sind einem konkreten Menschen oder einer konkreten Situation gewidmet. Ich habe mir vor ein paar Tagen immer wieder Musik von dir angehört und habe dann parallel einen Artikel über Josef Beuys gelesen, weil der ja 100 würde dieses Jahr. Und er hat ja auch von diesem erweiterten Kunstbegriff ja immer gesprochen, dass alles Kunst ist. Und ich finde, das passt so gut zu dem, was du dann machst mit dieser Poesie des Alltäglichen, wie man das bei dir dann nennen könnte. Und ich finde, da ist dann nicht nur so ein mathematischer Aspekt, wenn dich das fasziniert, sondern auch fast wie so ein soziologischer. Das klingt jetzt viel hochtrabender,
als das ist. Die Leute denken, ich bin total verkopft.
In deinen Stücken und in den Texten brichst du das ja runter auf Texte, die jeder total verstehen kann. Und das finde ich das Schöne dran.
Wir reden gleich noch über Sex, Anna.
Ja, unbedingt. Im Grunde faszinieren mich Menschen und wie wir uns so durch den Alltag ringen und uns große Pläne machen und uns dann aufs Maul legen. Das sind die tollen Geschichten.
Soll ich auch von einem Freund fragen, wer Tim 2.0 ist?
Ja. Wenn er das fragt, dann ist das schon mal interessant. Wie heißt er?
Das sage ich mal.
Okay, genau.
Hauptsache Zumba.
Nee, also ja, es sind wirklich so dieses, wie Menschen sich komisch, tragisch durchs Leben ringen. Ja. Das finde ich einfach toll. Und so mache ich es ja auch. Also auf der Bühne, was da echt manchmal schief geht und passiert. Aber das sind einfach immer die schönen Geschichten. Genau, davon möchte ich erzählen und das möchte ich machen. So.
Was ist denn so schief gegangen? So jetzt zum Beispiel kurz vor Corona so, als du noch richtig auf Tour warst?
Ach, alles Mögliche. Es gab einmal einen Auftritt, da war, also ich finde das ja immer toll, wenn so diese Bühnenszene so was ganz Zauberhaftes hat. Weißt du, so, ich stelle mir dann immer so ein Theater vor, dann wird der Saal dunkel, dann komme ich da raus in einem tollen Kleid, dann Spot. Mit so einem Spot on und ich möchte, dass ein Raunen durchs Publikum geht. So stelle ich mir das vor, es gelingt nicht immer. Einmal war die Bühne so dunkel, dass ich den Weg nicht auf die Bühne gefunden habe.
Und deswegen dann, hat man eigentlich so ein Roadie mit der Taschenlampe. Man kennt es aus diesen ganzen YouTube-Konzertfilmen.
Ganz genau. Und ich war halb auf der Bühne und habe gemerkt, ich schaff's zum Flügel nicht, weil ich konnte ihn noch nicht mal schemenhaft erahnen. Und dann so aus dem Dunkeln, halb auf der Bühne, hallo. Ich habe dann so gerufen, hallo, ich finde den Weg nicht. Und das sind natürlich glamouröse Momente, wo man denkt, das Publikum fing dann auch an zu lachen und dann haben wir so ein, genau, also es ist nicht geglückt und das finde ich halt immer toll. Oder halt so Sachen wie Text vergessen und dann wirklich nicht drauf kommen, ich komme nicht drauf, Song Atom, abbrechen, Publikum fragen, hallo, wer weiß den Text, da melden sich die ersten, ah danke und dann, und das finde ich toll. Also überhaupt so dieses Spannungsfeld zwischen so, glamourös unnahbar und dann einfach so ganz normal. Das ist irgendwie schön.
Steffi, hast du schon mal einen Text vergessen bei einem deiner Songs?
Bestimmt schon mal. Ich glaube, es passiert jedem irgendwann. Ja.
Aber ich meine, wenn du dich nicht dran erinnerst, dann war es auf jeden Fall kein Trauma.
Nee. Ach, ich glaube, da muss man dann auch einfach drüber stehen. Also, ich habe jetzt keine dunklen Erinnerungen dran. Und nee.
Das sind ja auch eigentlich immer so ganz schöne Momente. Die machen ja ein Konzert auch einzigartig. Ja. Und das Publikum, das liebt das ja auch, wenn sie denken, ach, weißt du noch, und ach, vor Fehlern habe ich echt keine Angst.
Nee, darf man auch nicht. Also
das absolut, ich glaube, es muss zum richtigen Moment kommen. Ich erinnere mich, wie ich halt in der 7. Klasse Theater gespielt habe und vor vollem Auditorium meinen Text vergessen habe. Wenn man gerade so, wenn man das erste Mal überhaupt Theater spielt, das ist eine, dieses Gefühl im Bauch, das werde ich nie vergessen. Das war hart. Ja. So. Und ich habe dann das in der Oberstufe überwunden, das Trauma, also Happy End. Ich habe in der 12. Klasse dann wieder Theater gespielt, habe den Text bravourös, ohne Fehler über die Bühne gebracht. Aber das war, das hat es auch gebraucht.
Man macht ja auch beim Spielen immer Fehler. Und ich meine, das merken die Leute natürlich bei Instrumentalmusik unter Umständen weniger, als wenn sie den Text sonst mitsingen könnten. Aber im Endeffekt machen wir da ganz viele Fehler öffentlich vor Publikum. Und es gehört aber einfach auch zur Entwicklung dazu, weil zu Hause in der sicheren Übekammer üben ist ja doch immer was anderes, als halt dann vor Leuten zu musizieren.
Ja, wir haben versprochen, über Sex zu reden.
Oh Gott.
Ich habe mir eine Frage notiert, nämlich ganz plain natürlich einer deiner Hits ist Tim liebt Tina. Und dann frage ich, kostet es eigentlich Überwindung, da so ein Wort wie Gelegenheitsfick einzubauen?
Ich sing das ja gar nicht, würde ich nie tun.
Ach so.
Nein, ich lächle das dann immer ganz charmant weg. Mm. Nee, das muss ganz, ganz, ganz beiläufig kommen. Also es ist mal so, mal so. Manchmal lasse ich es weg. Also fürs Radio mussten wir ja dann sozusagen echt eine zensierte Version aufnehmen.
Krass.
Ich dachte, huch. Das surft man so charmant weg. Also ich dachte, du kommst jetzt eher so mit einem Lied wie Benjamin.
Ja, habe ich den Text nicht studiert, sag mal.
Nee, das kannst du nochmal nacharbeiten.
Verdammt, schlecht vorbereitet. Okay.
Ja.
Ja, nee, aber ich meine, Sex, also in Texten ist ja auch wichtig. Ich weiß nicht, in deutschen Texten ist es halt nicht so, ne? Es ist man wahrscheinlich strenger mit der eigenen Sprache.
Ich finde, Deutsch ist oft so eine wahnsinnig direkte Sprache. Da ist das oft viel weniger blumig als Oder vielleicht kommt es uns auch einfach ungewohnter vor, weil wir sind es völlig gewohnt, amerikanische Texte, die von Sex handeln, zu konsumieren.
Wobei, abgesehen vom Rap, wird es auch da ja verklausuliert. Also im Pop, so singt man ja auch selten ganz direkt, oder? Müsste ich jetzt auch echt nachdenken.
Nein, aber es ist doch schön, wenn man irgendwie so eine Tür öffnet und dann kann jeder so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Ja. Also ich bin ja ein großer Fan von den Dingen, die nicht ausgesprochen sind. Also von den ganzen Lücken, wo man denkt so, oh, da ist jetzt richtig Platz für die eigenen Bilder. Weil das sind echt immer die schönsten oder die stärksten, wo man denkt so, die Fantasie von Leuten anregen. Und deswegen, ich mag ja auch wirklich diese Konzertsäle, die wie ein Kinosaal sind oder wie ein Theatersaal, es wird halt dunkel und jeder ist dann so ein bisschen für sich und kann dann so, ja, einfach sich hingeben.
Das Beste ist eh, wenn man so wegdriftet, wenn man so halb wegpennt und noch die Musik wahrnimmt und schon so halb sich die Träume oder die Vorstellungen, wie gesagt, die Ereignisse des Tages mit dem auf der Bühne verbinden. Das ist eh das Beste. Das kriegt man nicht so mit. Ich habe das wirklich erst so richtig mitbekommen, als ich meiner kleinen Tochter Bücher vorgelesen habe. Weil man da die Worte laut ausspricht, die auf der Seite stehen, und sich dann aber das, was du im Kopf hast, was schon im Halbschlaf sich in deine Gedanken mischt, in das, was du vorliest, mischt, fand ich total faszinierend, dass ich gemerkt habe, ich spreche gerade was aus, was nicht auf der Seite steht, sondern was ich im Kopf habe. Wirklich faszinierend, weil so das hat man sonst nicht. Aber vielleicht ist es ein ähnliches Erlebnis, nur dass man es eben nicht laut ausspricht, wenn man im Konzert sitzt und so ein bisschen so wegdämmert und zuhört. Wobei ich wahrscheinlich auch immer mehr auf die Musik als auf den Text höre, muss ich sagen.
Die Jungs, die in meiner Band mitspielen, hören auch nicht so oft auf den Text, habe ich schon oft festgestellt. Wie ist das? Du spielst ja zum Teil mit Band und zum Teil auch Solo. Mhm. Ich finde es auch toll, dass du Alben gemacht hast, die es dann nochmal als Schwarz-Weiß-Fassung gab, als Solo-Form, weil es einfach nochmal eine ganz andere Klangfarbe ist. Wirst du jetzt im Gegenzug dein neuestes Album auch mal mit Band spielen, wenn es wieder geht?
Ja, das könnte passieren. Also ich hatte da gedacht, ich würde ja auch so wahnsinnig gerne was mit Orchester machen. Also wirklich so ein bisschen größere Arrangements und Da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach, ob man jetzt sozusagen das wirklich mal so rummacht, dass man es kommt von so einer ganz reduzierten Klavierversion und dann wird es irgendwie orchestral oder größer mit Band und Orchester oder irgendwie so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich mag das auch gerne, wenn Lieder sich so verkleiden, wenn die dann einmal so eine Klavierversion und dann nochmal ganz anders. Und also ja, ich versuche da ja auch richtig, das so zu variieren. Es gibt da manchmal eine Ballade, die wird dann irgendwie nochmal ganz umarrangiert. Oder es gibt eine Nummer, die eigentlich so eine Abtempo-Nummer mit der Band war, die dann so eine ganz melancholische Ballade wird in der Klavierversion. Und dann verändern sich halt auch so die Texte. Das ist halt auch witzig. Auf einmal, wenn du das Tempo rausnimmst, ist sehr viel Platz für Interpretation in den Texten. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen so ein Jazz-Gefühl, dass man denkt, die Dinge dürfen sich halt verändern. Es gibt verschiedene Versionen und ja, wo man denkt, so ein bisschen wie aus dem Realbook, wie viele Versionen gibt es denn von diesen ganzen Sachen? Und das ist schon auch toll.
Du hast gesagt, glaube ich, das war auch wahrscheinlich der Pressetext zur neuen Platte, wenn ein Lied sich für mich entschieden hat, findet es seinen Weg durch meine Gefühle und Harmonien. Das heißt, diese Lieder sind quasi um uns herum 24/7 und man muss halt nur den richtigen Moment finden, um sie einzufangen.
Ja, so stelle ich mir das vor. Also, dass die Lieder sich ihre Leute suchen. So. Und deswegen sage ich auch immer, ich nenne das dann immer so einen kreativen Bereitschaftsdienst. Du musst halt da sitzen am Platz und schon mal da sein und dann hoffen, dass dich ein Lied aussucht. Also dieses eigentlich so, sich so in die Leere hingeben und irgendwie gucken, was passiert denn jetzt? Das ist für mich irgendwie der Weg. Also ich versuche wirklich eigentlich, ja, da immer so am Klavier Zeit zu verbringen, auch wenn ich eigentlich noch gar nicht konkret weiß, was kommt denn da? Und dann, ja, dann entsteht irgendwie was. Und ich finde diese Vorstellung irgendwie so schön, zu denken, okay, die Lieder sind eigentlich schon fertig und die gucken halt, wer sitzt denn wohl jetzt gerade am Instrument und ist bereit? Also irgendwie gestalten Lieder auch mit. Also es ist jetzt nicht nur, der Künstler ist jetzt nicht nur Schöpfer, sondern die Lieder sprechen da mit.
Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ich denke mir auch manchmal, wo ist das denn jetzt hergekommen?
Ja.
Wer hat mir das geschickt? Aber umso schöner. Hast du schon jemals einem Paten von einem Lied erzählt, dass ein Lied über ihn oder für ihn ist?
Ja, doch. Also es sind ja nicht nur Liebeslieder, es sind ja auch, weiß ich nicht, es gibt dann auch Lieder für Freundinnen oder Lieder für ja, Menschen, die mich inspirieren und doch, auf jeden Fall. Aber es gibt auch diverse Lieder, da wird es nie rauskommen, wenn die gehören.
Solche habe ich auch. Und immer, wenn ich dann auf der Bühne stehe, muss ich dann manchmal so kurz in mich reinschmunzeln. Vor allem, wenn die Personen dann manchmal ja auch da sind und das gar nicht wissen.
Das ist dein Lied.
Ja, sehr schön, sehr schön. Du bist auch Ur-Hamburgerin, Anna, quasi. Darf man fragen, wo du groß geworden bist, in welcher Gegend?
Im Norden.
Im Norden. Ich habe ja schon vorher erzählt, im Vorgespräch, dass ich aus Poppenbüttel komme.
Ja, nicht weit.
Nicht weit, ja. Okay. Also auch so eher so idyllisch. Und
ja, idyllisch, grün, schön.
Ja,
sehr, sehr
behütet, wie man sagt.
Behütet, genau. Also ja, und Musik hat auch immer schon eine große Rolle gespielt. Also es genau, war eine Schule, wo es auch so einen Jazz-Schwerpunkt gab mit einer Big Band. Und da war ich dann auch und habe Querflöte gespielt.
Ach echt?
Ich sehe sie da auch schon.
Sie gerne nicht.
Steht hier im Regal.
Ja, sie steht hier im Regal, die Querflöte von Stefanie. Genau, ich fürchte, da würde nicht mehr viel rauskommen.
Hast du auch mal Saxophon gespielt? Das ist ja oft bei Flöte, kommt das ja dann oft hinterher.
Nee, aber mein Bruder ist ja Saxophonist.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Aber ich glaube, wir kennen uns nicht.
Ich weiß nicht.
Das wusste ich ja. Lief dann auch Jazz bei euch zu Hause?
Ja.
Was denn so? Weißt du das noch?
Alles Mögliche. Also von Abersold Playback CDs, alles Mögliche. Wie gesagt, also ich fand ja Ella Fitzgerald und Billie Holiday toll. Genau, dann natürlich auch dieser ganze Funk-Kram, Tower of Power. Also das war dann eher so die Ecke von meinem Bruder. Mhm. Genau, Incognito. Also all das, was dann so in den 90ern irgendwie so angesagt war. Und viel so Big Band-Sachen. Count Basie, alles Mögliche.
Was hörst du heute privat gerne für Musik?
Ach, ich mag gerne so diese französischen Romantiker am Klavier.
Ja.
Also so Erik Satie. Ja. Und natürlich dann auch so ein bisschen Chili Gonzales, der das ja für sich auch so verwendet. So diese Themen, das finde ich toll. So dieses zarte Klavier.
Aber eher Instrumentalmusik, ist das das, was dir so, oder?
Ach, also ich glaube, ganz querbeet. Also es gibt immer alle Phasen. Es gibt Instrumentalphasen. Es gibt Phasen, da höre ich gar keine Musik. Also ich stehe total auf Podcasts. Also ich höre eigentlich täglich irgendwelche Podcasts, wo andere Leute vielleicht da Musik hören würden oder so.
Ja. Ja, das ist auch so ein deutsches Ding, dass man in Deutschland hört man ja viel so diese Laber-Podcasts. Wir versuchen ja hier kein Laber-Podcast zu sein, sondern wirklich deep in die Dinge reinzugehen und wir reden nicht über Kochrezepte und so. Wir reden ab und zu über das Wetter, aber das behandeln wir nur sehr kurz. ich finde, das ist so ein bisschen seltsam, dass in Deutschland hört man immer Leuten einfach so beim Reden zu, dieses Böhmermann-Prinzip, weil alle denken, okay, wenn Böhmermann das macht und damit 8 Millionen Leute erreicht, mache ich das auch. Aber ich finde, die Amis haben doch eigentlich vorgemacht, wie es viel besser geht, oder? Dass man so richtig tief in Themen eintaucht, so richtig komplex und verschiedene Stimmen und so. Ich meine, weiß nicht, was denn sein? Ich will jetzt auch gar nicht erst zu sehr dissen. Ich weiß nicht, vielleicht sind das deine Lieblingspodcast, wenn Leute labern. Ist ja auch entspannend, oder?
Nee, ich stehe natürlich total auf diese Business-Podcasts.
Stimmt, natürlich.
Die höre ich
dumme
alle.
Frage.
Ja, diese ganzen, wo einem irgendwas erklärt wird, wie funktioniert denn jetzt ein Quantencomputer? Das liebe ich. Ja.
Okay, wie funktioniert denn ein Quantencomputer? Ja, bitte in einer Minute.
Es muss sehr, sehr kalt sein. Das ist das Problem. Deswegen.
Es muss kalt sein?
Ja, diese Quantenphänomene, die finden ja erst statt so ganz annähernd am absoluten Nullpunkt. Ja. Das sind halt minus 273 Grad. Arschkalt.
Crazy.
Deswegen ist ja das Problem, dass diese Rechenleistungen so schnell nicht im Handy landen werden, weil du müsstest dann immer einen Kühlschrank hinter dir herziehen.
Auch eine schöne Idee eigentlich. Mhm.
Ja.
Ist auch schon fast ein Song, dieses Bild und Kühlschränke hinter sich.
Ja, also sowas finde ich spannend. Also auch diese ganzen Sachen, so Big Data oder Algorithmen. Also und auch dann, ja, wo es dann auch politisch schwierig wird, wo man denkt, so, wie gehen wir jetzt mit diesen ganzen Daten um? Was machen wir denn jetzt damit? Und das höre ich mir gern an.
Ja. Aber du bist noch auf Social Media. Professionell natürlich, aber versuchst dich wahrscheinlich auch ein bisschen manchmal davon zu lösen, wie alle, oder?
Ich habe ja für mich den E-Mail-Newsletter entdeckt. Also, ich möchte jetzt hier einfach kurz mal für meinen Newsletter Werbung machen.
Unbedingt.
Der kommt nämlich einmal im Monat und ist fast wie so ein kleines Magazin. Also, der kommt immer ganz regelmäßig, am 1. des Monats. Und ich erzähle da ganz viel über Sachen, die mich begeistern, die ich entdeckt habe. Es gibt immer so eine Art Kulturtipps oder irgendwie Sachen aus Hamburg, die ich entdeckt habe. Ja, das versuche ich immer weiter auszubauen, weil ich das toll finde. Also einfach über meine Website kann man den Newsletter abonnieren. Finde ich auch viel spannender als jetzt, weiß ich nicht, Facebook oder Instagram oder so. Und,
man kann halt ein bisschen tiefer gehen, auch einfach in so einem
Format. Und das ist irgendwie, es hat ja ein bisschen was so Oldschool-mäßiges, so E-Mail-Newsletter. Aber man erreicht die Leute sehr direkt.
Ja.
Und die Leute können dann selber entscheiden, wann lesen sie diesen Newsletter. Die wissen, der kommt einmal im Monat. Und das ist so mein Kontaktweg.
Du schreibst ja auch Kolumnen. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass es da Kolumnen gibt. Das kann ich auch sehr empfehlen. Da habe ich auch schon ein bisschen geschmökert.
Ja, sehr gut. Ja, genau. Die kommen so unregelmäßig.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen, ich suche für mich so ein bisschen nach einem Format, wo man auch ein bisschen ausholen kann. Deswegen ist so Facebook, Instagram, bediene ich sehr flüchtig.
Ja.
Nur zum Tag des Pi.
Genau. Wenn dann, genau. Es war ja auch der Tag der Mathematik.
Auch also das
die,
noch.
Ja, die fallen ja beide zusammen. Und da dachte ich, ach Mensch, wenn ich schon ein Album habe, was die Mathematik der Anna Depenbusch heißt, dann passt das, ja.
Und umso schöner, dass du es verbindest, ne? Dass du einen Song, die Eisvogelfrau, einer Mathematikerin, glaube ich, widmest und auch tatsächlich dann darüber hinausgehend deinen Beobachtungen, die du an Vögeln vornimmst. Stehst du so richtig morgens um 5 auf, um im Morgendämmerung Vögel zu beobachten?
Nö, jetzt nicht so unbedingt. Also die Vögel beobachten, ja, also ich bin gerne draußen, so spazieren gehen finde ich schon toll. Aber ich meine, um 10 Uhr morgens sind die auch noch da.
Also richtig, sehe ich auch.
Oder abends, ist ja auch schön, wenn dann so diese ganzen Singdrosseln da zu ihrem Konzert schmettern und so, finde ich auch schön. Also Vögel im Abendrot beobachten ist auch toll.
Könntest du dir vorstellen, jemals nicht mehr in Hamburg zu wohnen?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also es ist schon so gefühlt so mein Heimathafen, so weil meine Familie auch hier wohnt und das ist schon, hier ist einfach ein sehr, sehr festsitzender Anker. Mhm. Also das ist einfach, ja, so mein Heimathafen. Aber ich kann mir auch vorstellen, immer mal für länger irgendwo hinzufahren. Also es hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Und es ist natürlich auch so, dass das Ausland eigentlich nicht so in Frage kommt, weil ich ja auf Deutsch singe.
Ja.
Und deswegen bin ich schon so auf diesen deutschsprachigen Markt irgendwie angewiesen. Und aber wer weiß, ich könnte es mir vorstellen.
In die Schweiz?
In die Schweiz, genau.
Schön, da kann man herrlich wandern gehen.
Ja.
Wandern, Skifahren.
Ja, ist herrlich. Auf jeden Fall. Also Berge mag ich ja auch gerne.
Was wäre dein erstes Wunschziel, wenn man jetzt wieder reisen kann, wohin man möchte? Muss jetzt nicht zum Da-Wohnen sein, sondern einfach zum dorthin reisen.
Also ich mag wirklich die Berge gerne.
Ja.
Ja. Also da müsstest du mir wahrscheinlich ein paar Tipps geben, wo man dann irgendwie... Also,
ich bin ja von den Bergen ans Meer gezogen.
Ja, genau. Aber du kriegst die Berge ja noch in dir.
Das stimmt.
Genau. Berge sind schon schön. Da rumwandern und diese Stille da oben. Keine Ahnung. Vielleicht würde ich irgendwie in die Dolomiten oder so.
Oh, das ist sehr schön.
Ja.
Da kannst du Garnes?
Ja.
Die kannst du da besuchen.
Ja, die habe ich auch da schon besucht.
Kennst du auch? Das sind zwei Schwestern mit ihrer Cousine, die zusammen auf Ladinisch singen. Das ist der Dialekt dort. Und die haben auch unter anderem in München gelebt und studiert. Daher kenne ich die. Und ihr kennt euch wahrscheinlich von unterwegs. Und die sind in den Dolomiten groß geworden.
Super, das die stehen da oben und lassen ihre Stimme hallen von den
Das ist wunderschöne Lieden. Musik. Das klingt wie so Märchenwesen.
Ja.
Kenne ich
ganz
gar nicht.
Toll. Ganz schön.
Also die kannst du bestimmt mal besuchen.
Ja. Also genau, ich habe sie ja auch schon mal da in den Bergen besucht und fand das ganz, ganz eindrücklich.
Sind wir schon bereit für unsere Frage, Steffi?
Ich bin schon wieder nicht vorbereitet.
Oh Gott, ich auch nicht. Mir fiel es vor 30 Sekunden.
Was kommt jetzt
denn? Ich dachte, du hast unseren Podcast gehört, aber die meisten Leute hören halt nur die erste halbe Stunde oder 20 Minuten. Es kommt jetzt die Frage, unsere Frage, welches Instrument bist du? Und du kannst irgendwas dir auswählen, wonach du dich im Moment fühlst. Du kannst dein Instrument wählen, du kannst irgendein Instrument wählen, du kannst was total Exotisches wählen. Und während ich diese Wörter ausspreche, denke ich sieben Instrumente, dass ich mich nicht vorbereite, dass ich keinen habe, wonach ich mich fühle.
Ich bin immer so vorbelastet und ich muss gerade so wahnsinnig viele Bläserarrangements schreiben für ein Charity-Konzert, das schon in einer Woche stattfindet.
Hat schon stattgefunden, wenn dieser Podcast rausgestrahlt
wird. Deswegen brauche ich jetzt gar keine Werbung mehr dafür zu machen. Aber aktuell schreibe ich gerade Bläser für einen Song von Sebo, dem Hamburger Sänger. Und der hat eine wunderschöne Stimme, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich will Sebo sein. Aber in dem Song im Refrain gibt es so eine herrliche Posaunenlinie, mit der ich mich vorher länger beschäftigt habe. Deswegen bin ich heute eine Bassposaune.
Oh. Eine Bassposaune. Ja. Okay, cool.
Ja.
Ist so abgefahren, man vergisst es immer, dass es so alle diese ganzen Instrumente gibt, ne? Also ich glaube, Nils Wogram hatte dieses Orchester für vier Posaunen irgendwie. Finde ich total abgefahren.
Bassposaune ist schon ein beeindruckendes Instrument.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also nicht so krass wie so ein Bass-Saxophon. Nee, was ist das größte Saxophon? Doch, Bass-Saxophon. Ne?
Genau. Ja.
Ach so, Bass-Saxophon. Ja. Ah, okay.
So, das ist eigentlich auch ein cooles Instrument.
Du kannst ja ein Bass-Saxophon sein.
Wie heißt denn dieser? Ich bin nicht sicher, ob es Bariton oder Bass-Saxophon ist. Und ich vergesse immer seinen Namen. Das ist dieser Engländer. Das ist unglaublich. Der hat auch so Zirkularatmung. Also das klingt dann halt ein bisschen auch wie ein Didgeridoo. Ich komme gleich drauf. All This I Do For Glory heißt seine Platte, also auch irgendwie ein guter Titel und total irrer Typ. Also das ist ein bisschen krass, wenn wir jetzt zwei Bassinstrumente haben. Ja, aber
wer weiß, was Anna gleich ist.
Also Basssaxophon finde ich total geil.
Okay.
So ein Riesenteil, was man irgendwie vor sich auf so einen Ständer stellt und was so tiefer ist als ein Alphorn gefühlt, das ist doch cooles. Ja, genau, ich stehe oben auf den Dolomiten mit meinem Alphorn-Saxophon und
ein Alphorn-Saxophon.
Okay. Eigenkreation. Und lasse es ins Tal.
Also das Fundament ist schon mal gesetzt.
Aber holla.
Ach, ich träume ja davon, irgendwann ein Instrument spielen zu können. Das wird so eine Lebensaufgabe. Also ich sehe mich als alte Frau, so im Rentenalter, dann auf so einer Bank dieses Instrument spielen. Ich wachse da hinein. Ich kann es noch gar nicht. Ich habe es einmal ausprobiert und es hat mir das Genick gebrochen. Deswegen ist es eine Lebensaufgabe. Es ist sozusagen nicht so, dass ich denke, ach, heute wäre ich gerne das. Ich wäre mein ganzes Leben gerne das. Und zwar ein Bandoneon.
Ah.
Und ich liebe dieses Instrument, weil es der Stimme sehr ähnlich ist. Weil du durch diesen Zug und dieses Ziehharmonika-Gefühl.
Es ist kleiner als ein Akkordeon, ne? Irgendwie, oder
es ist ein Tickchen kleiner. Es funktioniert aber ähnlich wie eine Mundharmonika. Also du hast sozusagen bei Zug und bei Druck unterschiedliche Töne, weswegen es so kompliziert ist. Du musst dir sozusagen immer überlegen, den Akkord, den ich spielen möchte, gilt der für Zug oder für Druck? Mhm. Weil dann sich einfach diese Tasten nochmal ändern. Und ich habe sie überhaupt nicht verstanden. Aber es ist wahnsinnig melancholisch und der Stimme sehr ähnlich, so sehr gesungen. Mhm. Du hast halt auch mal so diesen Hauch von der Stimme, ist total schön. Und wenn du das so auf dem Knie spielst und dann mit dem Knie so wippst, dann hast du wie so einen Atem, so einen perkussiven Atem. Das fand ich irgendwie sexy, das fand ich cool und ganz toll und dann ganz gesanglich und genau, aber das wird noch dauern, bis ich mich diesem Instrument widme.
Ja, man darf auch nicht zu viele Leute hören, die das spielen, weil sonst fällt man in ehrfürchtige Starre irgendwie. Ich bin gar nicht sicher, ob Vincent Perani Bandoneon spielt, der spielt auf jeden Fall Akkordeon, aber das ist auch unfassbar. Das ist mal jemand, wo ich immer wieder in Ehrfurcht erstarre bei Vincent, was der kann auf seinem Instrument. Aber Bandoneon.
Ist aber ein schönes Bild, dann später einfach mal so, wo zu sitzen und so ein Instrument zu üben. Ja. Da kann man ja auch für immer Zeit damit verbringen.
Ja, und du musst ja gar nicht aufstehen, weil du spielst das sowieso im Sitzen. Und dann, ja, irgendwie hast du da so einen Platz auf deiner Bank und dann übst du das und finde ich cool.
Ich sehe mich später auf der Bank eher mit 30 Katzen. Aber gut.
30? Ich liebe Gottes Katzen. Gottes Willen.
Aber andere Geschichte.
Die fressen dir ja alles vom Kopf, 30 Katzen. Die musst du ja versorgen.
Das mach ich dann schon.
Machst du dann schon?
Ja, klar. Hin, ne?
Ja. Was auch immer man da oben erntet auf so einer Alm. Weiß nicht, was
ich habe
ja
gar nicht gesagt, dass ich
auf einer Alm bin. Ach so, das war Anna. Okay.
War aber Bandoneon, also wir sind heute eine ungewöhnliche Kombo. Noch ungewöhnlicher als sonst. Mit Basssaxophon, Bassposaune und Bandoneon. Aber das wird
ja,
super.
Stimmt.
Mir fällt immer noch nicht sein Name ein. Ich werde es nachreichen. Unter diesem Artikel auf jazzmoves.de werde ich seinen Namen. Wieso vergesse ich immer seinen Namen? Schrecklich. Toll, vielen Dank, Anna, dass du hier warst, Anna Depenbusch.
Danke sehr gerne.
Ein großer Spaß. Wir schalten die Mikros aus und reden weiter über Sex und Jazz und freuen uns, dass du da warst.
Ich danke euch. Bis bald.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.